unser heutiger Gast im Podcast, Marco Haller. Ich habe mich unfassbar gefreut auf das Gespräch. Ich glaube, jeder von euch hat es mitgekriegt im Sommer. 6. Platz bei den Olympischen Sommerspielen in Paris, sogar mit Chance auf Medaille. Es ist das beste Ergebnis, was ein Österreicher jemals bei den Olympischen Spielen im Straßenrennen erreicht hat. Er ist neunmal die Tour de France mitgefahren, er ist unfassbar erfahren und er ist mega sympathisch. Ich rede heute mit ihm in einem sehr ausführlichen und offenen Gespräch darüber, warum er von der World Tour in die Pro Tour wechselt, ob er lieber einen Olympiasieg hätte, einen Tour de France-Etappensieg oder doch Paris-Roubaix und warum es nicht nur im Radsport, sondern generell im Leben wichtig ist, zu wissen, was man gut kann und immer bodenständig zu bleiben. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Marco Haller.
So wie du im Wald einschreist, so kommt es ja wieder zurück. Wenn ich jetzt dann immer ein loyaler Teamplayer bin und bin dann aber auf einem Tag einmal vielleicht der tatsächlich beste Fahrer oder die beste Karten zum Spielen fürs Team, dann wird das auch wieder zurückkommen.
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon.
Servus Marco.
Grüß dich.
Danke, dass du im Podcast bist, Marco. Du bist auf der Durchreise. Geht schon ins erste Trainingslager.
Ja, genau. Dezembercamp steht an. Das ist ein bisschen der Übergang vom alten zum neuen Team. Und ja, die Saison 2025 steht quasi voll in den Startlöchern.
Wie kann man sich denn das vorstellen? Warst du jetzt bis jetzt Trainingspause? Oder von wann bis wann war Trainingspause?
Nein, die Saison ist immer so Mitte Oktober circa vorbei. Dann je nachdem, wie großzügig man die Saisonpause ausfallen lässt. Dann bei mir war es Mitte November schon langsam wieder angefangen mit dem Training. Ein bisschen alternativer das Jahr, ein bisschen mehr im Gym und ein bisschen am Laufen auch, aber natürlich auch am Radl. Und ja, jetzt wird es ernst.
Urlaub war dazwischen rein?
Urlaub war dazwischen, der ist aber relativ entspannt geblieben, durch das, dass bei uns die Familie immer weiter am Wachsen ist, sind wir heuer in Österreich geblieben und haben einen super schönen Familienurlaub im Großalltal gehabt.
Sehr gut. Skifahren? Wird noch nicht gegangen sein.
Ja, ich war letztes Wochenende oben, wir haben so eine Berghütte in St. Oswald bei Backlenkirchheim, das war eine recht schöne Geschichte, weil die Pisten sind schon offen, aber meine sind natürlich noch im Keller geblieben.
Perfekt, du wohnst am Wörthersee und in Wien. Ja, ich gehe natürlich auch in Wien immer Radl fahren und da fahre ich auch Strecke, also Vierenalpe. Mhm. Kennst du sehr gut, gell?
Absolut.
Da bist du schnellster.
Ja. Ich meine, für mich ist Wien grundsätzlich eine Destination, die total unterbewertet ist. Vor allem bei uns Österreicher kommt es mir vor, was Radlfahren anbelangt. Weil für mich ist das ein absolutes Paradies. Ich wohne ja quasi am Fuße vom Exelberg. Und ich habe zwei Ampeln, glaube ich, und vor 300 Höhenmeter bergauf. Ich meine, das ist ja richtig lässig. Und dann, wenn ich mir eine Dopplerhütte anschaue oder Hadersfeld, das ist es so, als hätte man es nur fürs Radlfahren gebaut.
Ja, definitiv. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so Vierenalpe, das ist so 4,9% Steigung, 215 Höhenmeter. Du bist jetzt gefahren in 9 Minuten 30. Mhm. Meine schnellste Zeit war 15,45. Jetzt schäme ich mich fast schon ein bisschen. Es ist ja unfassbar, 29 km/h im Durchschnitt.
Man muss schon
du hast schon Gas geben darf, oder?
Nein, das war sicher Vollgas, so Vollgas man halt im Training fahren kann, wie das dann halt mit den Intervallen einpasst. Aber bei solchen Geschwindigkeiten, weil so wie du sagst, also haben wir schon fast bei 30 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit.
Ja. Und oben wird steil.
Da spielt natürlich die Aerodynamik dann auch schon wieder eine Rolle. Und da weiß ich jetzt natürlich nicht, in welchem Material du unterwegs bist, aber wenn man halt da ein Top-Radl hat und das gewohnt und alles passt und perfekte Bedingungen, das macht schon auch noch einiges aus.
Also
die eine oder andere Minuten ist schon noch drin bei dir.
Ja, schauen wir mal. Nächstes Jahr vielleicht. Du bist jetzt vor einem Teamwechsel.
Genau.
Du warst bei Red Bull Bora. Wechselst jetzt in die Schweiz. Eigentlich in einer von der World Tour in die Pro Tour. Mein erster Gedanke war eigentlich, vielleicht denkst du schon, was ist nach der Karriere? Vielleicht kannst du irgendwie weitermachen. War das ein Gedanke bei dir?
Ist definitiv ein Gedanke bei mir, wo die Reise hingehen soll danach. Aber ja, noch fahre ich viel zu schnell Radl, möchte ich sagen, um mich zu sehr damit zu befassen. Und der volle Fokus liegt nach wie vor bei der des aktiven Sportlers. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, war das nie ein Thema, ob da jetzt ein Pro Tour, Pro Conti, World Tour oder was auch immer da auf der Brust vom Trikot steht, das ist ja eigentlich nur ein kleines Logo, weil, wie wir alle wissen, mit den Wildcards sind sowieso die Türen zu allen Rennen geöffnet und ich kann sowieso nicht alle World Tour Rennen selber fahren, also spielt das einmal überhaupt keine Rolle, ganz im Gegenteil, für mich ist das Projekt auch sehr spannendes, was da in der Schweiz am Heranwachsen ist. Die gehen da echt Schritt für Schritt von unten nach oben und ja, für mich denke ich, eine coole Chance, da jetzt dann noch dabei zu sein.
Das ist ja, Mark Hirschi geht da hin, also ich glaube, das ist schon ein wirkliches Projekt, wie du sagst, das man da versucht.
Ja, ich meine, man muss nur ein bisschen recherchieren, wenn man sich nicht ganz so gut auskennt in der Uhrenwelt, aber du, da ist eine Weltmarken, also da ist sicher richtig viel Kohle und Budget auch dahinter, also an dem wird sicher nicht scheitern, aber natürlich muss das alles smart investiert werden und das Gefühl habe ich, dass das eben dort passiert. Die Infrastruktur rundherum ist bombastisch, also da kann sich so manches World Tour Team eine große Scheibe davon abschneiden und du hast es angesprochen, jetzt kommen auch immer mehr große Namen, sie haben Julien Alaphilippe und Marc Hirschi für die nächsten Jahre verpflichten können und das ist schon ziemlich vielversprechend. Das
sind schon große Namen, ja. Jetzt nochmal zurück zu dem, ich meine, du hast es schon angesprochen, du fährst noch zu schnell Radl, als du an das Karriereende denkst. Aber trotzdem, bist du jetzt 33?
Oder? Genau, 33? Ja, ich bin jetzt 33.
Kurz überlegen.
Müssen wir selber kurz nachrechnen, einen ins Gefallen, ja, genau.
Aber denkt man schon, also wie ist denn das, denkt man da in dem Alter schon ein bisschen dran oder eigentlich noch gar nicht?
Doch, ich glaube, wenn man jetzt nicht ganz engstirnig unterwegs ist, denkt man natürlich ein bisschen dran. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Perspektiven ändern sich, wie ich es vorher gesagt habe, dass die Familie am Wachsen ist. Man lässt jetzt unter Anführungszeichen nicht nur die Frau zurück, sondern auch den kleinen Buben und bald eben ist die Familie noch größer. Aber nichtsdestotrotz, zu viel Gedanken, glaube ich, darf man sich und sollte man sich jetzt gar nicht, sollte man gar nicht verschwenden, was dann auch wäre, weil dann gehen da genau diesen 1-2 Prozentpunkte im Hier und Jetzt ab und es ist nach wie vor oder mehr als je zuvor, so muss ich sagen, ein sehr fordernder Sport und ja, wenn man da ein bisschen irgendwo schleifen lässt, dann wird man gleich von Hunderten überholt.
Ja, definitiv. Du hast einmal in der Vorbereitung habe ich ein bisschen viel über die durchgelesen. Da habe ich ein Interview gesehen, da hast du ganz was Interessantes gesagt. Und zwar, du bist kein Podestfahrer, du brauchst wen, den du dahin tragen kannst. Warum fühlst du dich so?
Ich glaube, dass es in ganz vielen Bereichen, also jetzt nicht nur im Radsport, in jedem Sport und ja, glaube auch draußen in der Privatwirtschaft oder ich sage immer unter Anführungszeichen im normalen Leben, ist es wichtig, dass man schnell versteht, dass es Leute gibt, die manche Sachen besser kennen als du. Und es gibt einfach Leute, die sprinten schneller als ich. Es gibt Leute, die fahren schneller einen Berg auf als ich. Und es gibt Leute, die sind sonst irgendwo besser als ich. Und dann ist es eben wichtig, dass man denen hilft, noch besser zu werden. Weil deswegen ist es ja ein Teamsport und deswegen ist ein Radsport ein Teamsport. Und deswegen, glaube ich, bin ich eben auch bei Red Bull Bora Hansgrohe oder auch alle Jahre zuvor seit 2015 jedes Jahr für die Tour de France nominiert wurden. Mhm. Mit Ausnahme von 2018, wo ich eben verletzt war. Aber mich nimmt man nicht mit, weil man sagt, der Haller wird da Etappen gewinnen, aber auf dem Haller ist einfach Verlass und wenn der Hut brennt, kann er eben dem Team helfen. Das ist jetzt dann vielleicht, möchte man meinen, ein bisschen eine undankbare Geschichte hier und da, weil man nicht immer selber in der ersten Reihe steht. Aber für mich ist das wirklich kein abgedroschenes Klischee oder sonst irgendwas, sondern ich freue mich wirklich genauso, wenn ein Teamkollege gewinnen kann und ja, an dem Weg gehe ich einfach weiter und an dem halte ich fest.
Mhm. Aber den Gedanke hat man wahrscheinlich nicht, wenn man jung ist.
Oder? Nein, ganz im Gegenteil.
Der kommt mit Erfahrung.
Ja, guter Punkt, weil oft fragen mich die Leute, warum ist es der Radsport eigentlich geworden? Und da kann ich eigentlich nicht wirklich viel dazu sagen, weil ich bin Ski gefahren, ich habe Eishockey gespielt im Winter, also die zwei Sachen im Winter, Fußball und Radl war es im Sommer und dann hat irgendwo einmal die Entscheidung kommen müssen, wohin geht die Reise? Mhm. Und dann ist es der Radsport geworden. Und warum ist es der Radsport geworden? Genau das, was du jetzt gesagt hast, weil ich dort am meisten gewonnen habe, weil grundsätzlich will ja jeder gewinnen oder der Schnellste sein, gerade im Sport. Ich meine, da gibt es eine Ziellinie und eine Zeitnehmung oder es werden Tore gezählt, weil man einfach schauen will, wer ist der Bessere. Aber was ich eben angesprochen habe, es ist ja nicht so, dass ich es nie versucht hätte, jetzt an Paris-Roubaix zu gewinnen, Weltmeister zu werden oder sonst irgendwas, aber ich glaube, das ist eine gewisse, ja, wie soll man es nennen, eine Bodenständigkeit oder einfach
Realismus.
Realismus, dass man sagt, hey, pass auf, da gibt es manche, die sind noch schneller und wenn ich dort meinen Senf dazu beitragen kann, umso schöner.
Ja, aber genau das ist ja wichtig, weil ich glaube, vor allem jetzt im Radsport, in unserer Zeit, jetzt wo wir 2024 stehen, ist glaube ich oft so, dass ja vor allem Junge, ich bin auch jung, halt mit dem Kopf durch die Wand und halt natürlich versuchen wollen, das zu alles zu reißen, alles zu gewinnen. Und ich glaube, da ist so jemand sehr wertvoll.
Du, das ist sicher auch etwas, wo ich beispielsweise jetzt im neuen Team Toto Pro Cycling meine Expertise oder meine Erfahrung einfach mit einfließen lassen kann, weil man einfach sagt, hey, du hast jetzt ganz viele junge, hungrige Fahrer und jeder will gewinnen und das ist gut so, dass die gewinnen wollen, ja. Aber man muss halt schauen, hey, heute ist deine Chance und alles für dich und morgen ist die Chance des anderen und dafür kriegst du das wieder zurück. Und das ist ja für mich was ganz was Wichtiges, weil jetzt an die nächste Phrase schreien, aber wenn du, so wie du im Wald reinschreist, so kommt es ja wieder zurück. Wenn ich jetzt dann immer ein loyaler Teamplayer bin und bin dann aber auf einen Tag einmal vielleicht der tatsächlich beste Fahrer oder die beste Karten zum Spielen fürs Team, dann wird das auch wieder zurückkommen. Dann werden sie sich den Hintern aufreißen und dann funktioniert das Teamgefüge und so werden alle besser.
Definitiv, ja. Wir haben gerade schon das Thema junge Radlfahrer angesprochen. Du hast einmal gesagt, es nimmt ein bisschen ab, der Respekt gegenüber den großen Persönlichkeiten im ganzen Feld. Warum glaubst du, ist das so?
Der Druck wird größer, weil vielleicht das Geld mehr wird. Überall, wo es mehr zum Holen gibt, wird da irgendwie gefühlt mehr riskiert. Es ist eine andere Kultur. Ich möchte wirklich sagen, keine Ahnung warum, aber so 2021, da hat sich alles ein bisschen geändert. Da ist es alles ein bisschen stressiger geworden in der ganzen im Feld. Im Peloton, ich gebe über das Beispiel, wenn vor 10, 12 Jahren bei der Flandern-Rundfahrt der Fabian Cancellara, der jetzt mein Teamchef dann ist, von hinten gekommen ist und gerufen hat, dann habe ich Platz gemacht, weil ich gewusst habe, jetzt geht es dann gleich zum Quaremont und der gehört zu den Schnellsten, die da auffahren. Also ich will ja da keinen Wettbewerb verzehren. Gerade nicht als Junge. Jetzt kommen alle Jungen mit dem Messer zwischen die Zähne und da wird da überhaupt kein Platz gemacht. Im Gegenteil, da wird vielleicht noch abgedrängt und geschaut, dass man irgendwie sich sonst noch einen Vorteil holen kann, den man vielleicht auf der Straße nicht machen kann. Und ja, aber man muss einfach da mitgehen mit der Reise und sich adaptieren.
Ja, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Oder du willst als Junge natürlich Vollgas geben. Und was reißen, was beweisen, und im Endeffekt, aber man muss trotzdem, ist ein Balanceakt, oder?
Ist sicher ein Balanceakt, aber noch bevor ich halt an meiner Philosophie fest, vielleicht werde ich das eine oder andere Mal da auf die Nasen fliegen, aber ich glaube immer, wenn du eben einen Respekt auch deinen Konkurrenten gegenüber sagst, dann kommt das auch wieder retour. Irgendwann bist du beispielsweise mit an Erzrivalen in der Spitzengruppe und es geht darum, das Feld abzuhalten und dann war es wohl besser, man darf gut zusammenarbeiten, aber es kann auch leicht einmal sein, dass dann einer sagt, hey, mein Freund, dir helfe ich heute sicher nicht.
Das ist verständlich.
Dann muss man halt eben immer schauen, ja. Also es ist immer besser, so wie überall im Leben, besser Freunde als Feinde.
Ja, definitiv. Du hast schon angesprochen, du warst jetzt 7-mal hintereinander Tour de France oder 8-mal.
War hintereinander.
Also mit halt 2018 mit
genau, der 2018, Pause. Genau, ja. 2018. Nein, das ist 9-mal schon gewesen jetzt.
9-mal
schon.
Ja. Also wie kann man sich, also ich glaube, es hat in Österreich keiner so viel Erfahrung, zumindest der derzeit fährt, so viele Tour de France.
Das stimmt. Starts. Der Bernie der Eisel, mein Trauzeuge, der hat, glaube ich, 12 Starts.
Okay.
Ja, da mit der enge Kiste.
Gehen wir vielleicht noch hin. Ich glaube, es kann niemand besser erklären wie du. Nehmen wir uns einmal mit, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man da, allein der Trubel davor, wie viel kriegst du da mit? Weil es ist ja schon, ich meine, Giro ist groß, ja, Vuelta ist groß, ja, aber Tour de France ist natürlich ganz ein anderes Kaliber. Und da davor ist natürlich der Mediendruck, die Interviews, die Sachen, wo sie weiß, was eigentlich Sportler immer eher nerven, weil ihr euren Sport ausüben wollt, das ist riesengroß am Anfang. Wie fühlt man sich da, wie geht man da am besten rein?
Weil wirklich, also wenn ich jetzt mit Kollegen, die selber Radlprofis sind und vielleicht in Giro oder was schon gefahren sind, wenn ich mit denen plaudere und die fragen, ja, die Tour ist einfach noch einmal doppelt so groß. Man kann sich das wirklich fast nicht vorstellen und ich bin fast traurig für jeden, der heuer zum ersten Mal die Tour gefahren ist, weil das Finale in Nizza war halt nicht vergleichbar mit dem, was es sonst an der Champs-Élysées gibt. Und ich meine, wenn ich jetzt ich bin ein leidenschaftlicher Fußballfan auch und die Atmosphäre im Stadion, das ist natürlich genial, nicht? Aber wir haben dann wirklich auf so einem Alpenboss quasi ein 15 Kilometer langes Stadion und das ist echt was sehr Beeindruckendes und das ist, glaube ich, auch die Faszination, die den Radsport ausmacht, dass es nach wie vor quasi ein Sport zum Angreifen ist, weil erstens einmal kannst du dann am nächsten Tag oder am Tag davor genau den gleichen Berg fahren, wie wir es gerade gefahren sind. Und du als Zuschauer kommst so nahe ran an Radlfahrer wie sonst fast zu keinem Athleten. Mhm. Und Tour einfach alles mal zwei oder mal drei. Es ist wirklich beeindruckend, was die sich da für Image aufgezogen haben und was das für Kaliber ist.
Ja, es ist irgendwie vergleichbar mit Olympia dieses Jahr.
Muss ich tatsächlich sagen, Olympia hat mich voll weggehaut, was da für Atmosphäre war. Ich meine, da ist natürlich auch so, wenn ich jetzt kein Hardcore-Radsport-Fan bin, aber ich bin in Paris und das passt mir eine, dann schaue ich mir vielleicht das Radrennen an. Und die Idee haben scheinbar relativ viel Leute gehabt, weil was wir da für Kulisse da am Fuße von Montmartre gehabt haben, Sacré-Cœur, es war unglaublich. Und ich denke mal, durch das, dass es da eben in der Stadt, also in den engen Gasland drin war, da hat es dann noch einmal viel mehr geköllert. Also das war Atmosphäre sondergleichen. Noch dazu, wenn du dann ganz vorne im Rennen mit dabei bist, so wie ich. Also das war echt eine Bombenstimmung. Das war geil.
Über das reden wir dann später noch ein bisschen. Hast du irgendeinen besonderen Moment so von der Stimmung her, von der Tour de France im Sinn, der da, wenn du dran denkst, als erstes immer einfällt?
Vielleicht das erste Mal, wie ich auf den Champs-Élysées gefahren bin, 2015, obwohl es ein regnerischer Tag war, das weiß ich noch ganz genau, aber wenn du da dann durch die Schikane fährst und Richtung Arc de Triomphe auf, das ist einfach ein Gefühl, was man irgendwie nicht replizieren kann, auch aufgrund dessen, weil man eben sich drei Wochen lang schon den Hintern aufgerissen hat, dass man eben auf diese Straßen überhaupt erst kommen darf, so möchte ich sagen. Und natürlich die kleinen, aber feinen und wenigen Momente, wo du das Rennen tatsächlich anführst, das ist bei der Tour immer eine ganz coole Geschichte. Ganz egal jetzt, ob du Tempo machst oder eben in der Spitzengruppe mit dabei bist, du bist dann einfach da gerade an der Spitze des größten Radlrennens der Welt und das ist schon immer was Besonderes.
Ja, da wollte ich sowieso einhaken, wenn du jetzt in Paris bist, ist es dann über die Ziellinie fahren, Erleichterung, ist das einfach glücklich sein, weil du es geschafft hast, oder was ist das? Weil es ist ja drei Wochen Druck und drei Wochen komplettes Quälen. Es ist eigentlich wahrscheinlich einfach nur zum Glück ist es jetzt vorbei, oder?
Natürlich bist du froh, dass es vorbei ist, weil es sind Strapazen, die du überwinden hast müssen, keine Frage, und du bist dann natürlich stolz und glücklich, aber für mich ist das echt so immer ein richtiger Relief, wo du da durchkommst, das Ganze einmal sacken lassen kommst, vielleicht die Atmosphäre ein bisschen genießen und mir sein kannst dann eher am nächsten Tag.
In den nächsten Wochen, würde ich sagen. Ja? Und vor allem ist die Familie wahrscheinlich da und
das ist echt was Besonderes und das schaffen sie auch jedes Jahr aufs Neue, dass man da eben diesen Mythos Tour de France, dass der eben immer noch überschwappt, also auch auf mich als Athleten, das wird einfach nicht abgedroschen. Ich glaube, da könnte ich noch 10-mal die Tour fahren und ich werde es immer noch geil finden.
Sehr cool, echt. Also das ist, wie du gerade sagst, das ist so ein Mythos, vor allem für Außenstehende. Also ich war einmal beim Giro, war zwar dort auf der Königsetappe, glaube ich, war es, ja. Es war auch brutal besonders, also es war auch richtig geil. Aber wenn du sagst, alles mal zwei, Es ist schon ist der ganze Tross und das ganze, das ist einfach ultra beeindruckend, wenn du am Berg stehst und dann kommen sie alle hoch und dann zuerst die ganzen Vorzeiger eine Stunde davor schon und die Leute grillen und trinken Bier und haben einfach ein Gaut. Das ist schon sehr cool.
Ist ja wirklich irgendwie schwer zu beschreiben, möchte ich sagen. Ich habe dann das Glück unter Anführungszeichen gehabt, also Glück im Unglück, nämlich 2018 haben wir es kurz angesprochen, da habe ich eine schwere Knieverletzung gehabt und bin dann eben für die Tour de France ausgefallen. Dann ist aber mein damaliger Sponsor, Co-Sponsor des Teams, Alpecin, hergekommen und hat gesagt, hey, wir haben eine Veranstaltung mit ein paar Gästen in den Alpen, hast nicht Lust, 3-4 Tage zu uns zu kommen und ein bisschen Schmähfahren, ein bisschen Radl fahren mit denen. Ich war gerade im Reha-Prozess, habe also wieder angefangen zum Radlfahren und dann schauen wir uns ein, zwei Etappen an auf der Seite und ein bisschen so Experte und hin und her und ein bisschen plaudern. Und dann habe ich mir gedacht, wie wird das sein? Weil eigentlich bist du ja enttäuscht, dass du jetzt nicht dabei bist. Mhm. Auf der anderen Seite könnte es ja eine lässige Geschichte sein, weil es ist einfach der Radsport, den du ja geil findest, den du liebst und was eben dein Sport quasi ist. Und dann habe ich gesagt, na passt, ich komme gern. Und Top Events, richtig cool aufgezogen, wie immer alles, wenn das Alpecin in die Hand nimmt, das sind sie echt ein Wahnsinn. Und ich werde es nicht vergessen, wie wir dort gestanden sind in der Kehre. Ich glaube, der Luki, der Böstelberger, war damals in der Spitzengruppe und die kommen da auf und zuerst die Werbekaramanen, dann die Vorausfahrzeuge und dann fängt schon Knistern an und das ist sowas, was ich auch jetzt gar nicht richtig erklären kann, aber für mich ist es eine ganz besondere Atmosphäre, wenn dann die Radlfahrer da bei dir vorbei rauschen. Jetzt auch noch, ich meine, das sind Kollegen und meine Kumpelern und trotzdem finde ich Radsport am Streckenrand was Besonderes und was atemberaubendes und das ist nach wie vor der Fall und deswegen mag ich den Sport so gern.
Komplett einzigartig. Also das, wie du sagst, das gibt es nicht, dass du so nah an Athleten dran bist. Dieses Jahr, das finde ich jetzt richtig spannend, ich habe jetzt Pech, Primoz Roglic macht einen Sturz, ist aus dem Rennen, man bereitet sich, also ich glaube, ich will euch jetzt nichts in den Mund legen, aber ich glaube, ihr habt euch das ganze Jahr für das vorbereitet, also ich glaube, das war das Ultraziel und dann passiert sowas. Wie fühlt man sich in so einer Position wie du?
Natürlich ist man enttäuscht, aber ich kann reflektiert genug darauf zurückblicken und sagen, hey, am Ende ist es trotzdem nur ein Radlrennen. Mhm. Und der Primoz hat ja heuer nicht aufgeben, weil er keinen Bock mehr gehabt hat, sondern der war richtig zerledert und der war richtig am Limit. Und wo ich dann mit ihm einmal geplaudert habe, habe ich gesagt, Primoz, lass es sein oder geh heim, es macht ja keinen Sinn, weil er war wirklich so niedergeschlagen, hat eh schon so eine schwere Saison gehabt mit den Rückschlägen. Aber nichtsdestotrotz, wir reden von der Atmosphäre und von der Besonderheit der Tour de France und das ist es natürlich auch für die Sponsoren und für das Team. Wenn du jetzt eine Tour de France gewinnst oder zwei, drei Etappen, konntest du die ganze Saison retten. Mhm. Und bei uns ist das natürlich super gautechnisch ganz in die andere Richtung gegangen. Ja, so. Nichtsdestotrotz, wenn ich da irgendeine Entscheidungsmacht hätte und noch einmal im Jänner Februar war, würde ich es noch einmal genauso machen. Weil das war die größte Chance für Primoz, die Tour de France zu gewinnen. Mhm. Der Pogacar ist vom Giro gekommen, wir haben nicht gewusst, wie sein wird. Am Ende war er vielleicht noch stärker als sonst. Der Vingegaard ist auch von einer Verletzung, von einer schweren zurückgekommen und hat ein kleines Fragezeichen mit sich gebracht. Ja, wenn dann nicht heuer. Ja. Aber es hat nicht sollen sein. Es ist noch schlimmer gekommen, als man sich erträumen hat können, weil ich glaube, das Podest war auf jeden Fall drin gewesen. Aber das ist eben auch Sport. Ganz oft sind einfach solche Sachen, die man nicht planen kann und dann Rückschläge, die man in Kauf nehmen muss. Aber ich glaube, der Primoz hat es nicht besser machen können, als mit einem Vuelta-Sieg zu antworten. Und das zeigt einfach seinen Charakter und ich ziehe den Hut.
Ja, man merkt, du siehst das sehr reflektiert. Ich kann mir nämlich vorstellen, wenn du sagst, du arbeitest nur für den Kapitän, quasi den Leader, und dann passiert so viel Scheiße in der ganzen Saison und dann bei der Tour de France, das ist auch richtig frustrierend.
Natürlich kann ich mich da jetzt im Bus einknien und jammern und sagen, boah, die ganzen Stunden, die ich aber geschliffen habe und das Ganze, was ich verzichtet habe, bringt nichts. Und außerdem denke ich mal nach, der hat mindestens genauso viel dafür gegeben wie du. Also wenn einer sich drüber ärgern kann, dann ist es meiner Meinung nach der Primus, aber auch da bringt es nichts. Und die Phase des Frusts und Ärgers war sicher da und der Enttäuschung, aber ich bin noch einmal beeindruckt, wie schnell er das wieder weggesteckt hat und mit der Vuelta zurückgeschlagen hat. Das ist halt auch Sport. Am Ende des Tages, gerade der Radsport. Ich meine, da sind 180 Starter oder was und 179 verlieren. Ich meine, das ist ja irgendwie ein bisschen pervers, aber deswegen, du musst ja die ganze Zeit nur mit Rückschlägen kämpfen. Und wenn ich das nicht kennt, dann wie hätte ich sonst 12 Jahre überlebt da in dem Business?
Ja, voll. Aber 13, die
schlechte Mathe.
Die Euphorie davor, in dem Fall mit den ganzen Fragezeichen für die anderen und mit Primož im Team, das muss dann schon wieder einzigartig gewesen sein, oder? Die Wochen davor, also wenn wahrscheinlich ja Druck und Nervosität kommt wahrscheinlich auch dazu.
Nein. Ich war jetzt, wie gesagt, 9-mal bei der Tour de France dabei, habe also 9-mal so eine Präsentation. Du hast ja immer so eine teaminterne Präsentation, wo der Kader den Sponsoren gezeigt wird und. Was der Red Bull ja abgezogen hat im Hangar 7, das war natürlich sondergleichen. Und das zeigt halt einfach wieder, was der Red Bull für Marken ist. Und wenn die was in die Hand nehmen, dann richtig. Und das war extrem beeindruckend, auch für uns. Mir hat das aber extrem Spaß gemacht. Und ich glaube, dass das auch sau cool war und gut war für den Athleten, weil man einfach noch einmal die Augen geöffnet kriegt, auf was für große Mission man sich da jetzt auf die nächsten 3 Wochen einlässt. Ja. Es ist dann natürlich wichtig, nach dieser Präsentation wieder ein bisschen in den Tunnel zu kommen, aber das haben wir dann gehabt in Italien, wo wir dann in unserer kleinen Mikrobubble wieder drin waren und uns eben aufs Rennen vorbereiten hat können. Und war eine besondere Tour, nichtsdestotrotz.
Mhm. Und wie ist dann, wo dann der Primož draußen war? Also was ist dann, ist da im Team, vor allem mit Timbus, ist da Niedergeschlagenheit, ist da Hoffnung, Hoffnung halt, okay, wir müssen weitermachen, wir werden trotzdem noch was,
nein, was reißen, schon,
wie kann man sich das vorstellen?
Ich muss schon sagen, wir sind da schon alle ziemlich in ein Loch gefallen.
Ja.
Das ganze Team hat einmal erst nicht wirklich gewusst, was wir jetzt tun sollen, haben dann gleich noch ein, zwei Watschen richtig kassiert in die Etappen, wo wir richtig amateurhaft ausgeschaut haben, war nicht so easy. Haben dann versucht, das Beste aus der Situation zu machen, was ein bisschen kompliziert war. Es sind fast nur noch Monster-Etappen am Programm gestanden. Ich meine, das letzte Wochenende war ein Wahnsinn. Da hätte ja von vornherein eigentlich nur eine Handvoll Leute, dass die Etappe überhaupt gewinnen können. Und so war es dann eben auch. Da haben wir leider nicht mehr viel zu mögen gehabt. Aber auch die Mannschaft war halt eben nie darauf ausgerichtet. Also da haben wir sicher schlechter ausgeschaut, als wir eigentlich waren. Aber das war halt einfach die Situation, mit der wir da leben haben müssen. Und war keinesfalls ideal, aber das muss man ab und zu in Kauf nehmen.
Ja, wie du sagst, es gehört zum Sport dazu. Es gehört wie das Gewinnen dazu, muss man sowas wegstecken. Und wie du sagst, wenn du dann eine Vuelta gewinnst, dann ist das schon ein Statement.
Ja, absolut, weil das da ist nicht viel Zeit dazwischen und das Ganze da so umzukrempeln. Und da rede ich jetzt eben nicht nur von der physischen Komponente, da den Körper wieder auf Vordermann zu bringen, sondern auch eben der mentale Aspekt, dass man da dann wieder bereit ist, volles Risiko zu nehmen, sich so zu quälen und so vorzubereiten.
Ja,
ein Top-Athlet.
Und dann nach einer Woche 6 Minuten aufholt. Das kommt ja auch noch dazu. Olympia, was hast du denn... Wann ist es festgestanden, dass du bei Olympia mitfährst?
Ich muss jetzt scharf nachdenken und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe mir natürlich von vornherein große Chancen ausgerechnet, weil ich gewusst habe, das ist ein Kurs, der mir sehr liegt. Und dann natürlich verglichen mit den anderen österreichischen Athleten, wo ich gesagt habe, ja, eigentlich müsste ich fast zu den zwei Fahrern gehören, die da eben in Paris, Österreich vertreten dürfen, dann hast du natürlich bei Olympia dieses Problem für mich, dass eben der Einzelzeitfahrer auch einen Startplatz auf der Straße wegnimmt. Das heißt, de facto ist es für mich um einen einzigen Platz gegangen, weil dass ich mich über das Zeitfahren qualifiziere, das ist absolut nicht möglich. Ja. Und habe dann ein bisschen darauf vertrauen müssen, dass eben das Gremium, was da selektiert, darauf vertraut, dass ich da eben mit einer guten Form hinkomme, auch von der Tour de France und so, ohne dass ich sie ja wirklich in Erfolge ummünzen habe können. Also ich komme jetzt nicht, wenn ich jetzt eine Etappe bei der Tour gewinne, dann ist ja easy. Dann sagt man, der hat gerade die Tour de France Etappen gewonnen, der muss jetzt auch Olympia fahren. Aber wenn du da jetzt dann eben nur als Helfer unterwegs bist und eigentlich das ganze Jahr als Helfer unterwegs bist, ist es natürlich schwierig, zählbare Ergebnisse am Papier zu haben. Aber ich habe dann Gott sei Dank das Vertrauen gekriegt und ich hoffe und denke, dass ich es auch gut wieder zurückzahlen habe können. Es war für mich von vornherein einfach eines der größten Ziele, weil ich gewusst habe, für mehr Olympische Spiele wird da enge Kisten.
Ja, aber hast du das vor oder nach der Tour gewusst?
Ich glaube, das ist schon so während der Tour dann ziemlich sicher gewesen. Es ist dann natürlich immer so eine Sache, bleibst fit, von Stürzen verschont, also, aber ja.
Aber redest du da zuerst mit, also der das selektiert, redest du zuerst mit, also stell mir das so vor, wie jetzt, keine Ahnung, in der Wirtschaft, du präsentierst dich selbst oder du pitchest halt, dass du der Richtige bist oder wie.
Kannst du machen, habe ich nicht gemacht und mache ich auch nie, weil ich möchte halt schon zu einem Event beschickt werden, weil die Leute glauben, dass ich der Beste bin. Also ich versuche mich da nicht zu verkaufen, das tue ich aber auch sonst nicht im Team. Also ich werde mich sicher nirgendwo in einen Kader einschwatzen, weil ja, das bin ich einfach nicht und das interessiert mich auch nicht. Du kannst dir die Selektion ganz einfach so vorstellen, am Anfang einmal hast du einen großen Pool von Athleten, die da zur Debatte stehen, dann hast du eh schon wieder den einen oder anderen, der eben verletzt oder krankheitsbedingt ausfällt, dann ein paar verzichten vielleicht sogar freiwillig, weil sie sagen, hey, auf dem Kurs beim besten Willen habe ich nicht viel auszurichten und dann wird eben dieser Pool immer kleiner und kleiner und am Ende musst du natürlich irgendwie einmal die Entscheidung treffen und bei mir war es eben dann der Stefan Söllkner, der mich angerufen hat und gesagt hat, wir geben dir das Vertrauen, du kriegst das Ticket nach Paris. Und ja, war super.
Hast du gut eingelöst, das Ticket.
Habe ich gut eingelöst und war sicher eines der coolsten Radrennen, die ich je gefahren bin.
Ja, gehen wir da noch genauer ein. Wenn du, also du warst ja bis, also wenn wohl ist, man hat nämlich im Fernsehen gesehen, du warst in der dritten Verfolgergruppe, war es, glaube ich, ja. Dort waren es vier Leute. Dann hat man auf den Remco geschalten und dann wurde ich auf einmal 6-7 Leute.
Ja, ich glaube sogar mehr, ja.
Oder sogar mehr, ja. Haben die euch dann eingeholt, wurde ihr fertig, die Gruppen?
Um noch ein bisschen zurückzuspringen als an einen früheren Punkt im Rennen. Wir fahren ja das Olympische Straßenrennen, sind wir ohne Radio gefahren. Also es war wirklich ziemlich kompliziert, da einen Überblick sich zu behalten. Das war aber natürlich auch wieder etwas, was mir vielleicht ein bisschen in die Karten gespielt hat, einfach um selber zu denken und zu entscheiden, wann man eben losfährt. Und ich habe dann eine Top-Gruppe einmal erwischt, da, wo Fred Wright, Nils Bolet und ich eben drin war, Stefan Küng, also richtige Maschinen, die da richtig drauflatschen haben können und wir haben dann eben einen guten Vorsprung rausfahren können vor dem ersten Mal Sacré-Cœur und das war für mich ganz bewusst so gewählt. Natürlich ist es kein Wunschkonzert, aber ich habe es eben so forciert und ist mir dann gelungen, weil ich gewusst, wenn dann hinten die richtigen Kapazunder loslegen, Van Aert, Van der Poel oder dann eben der Remco, dann kann ich nicht mitfahren. Das ist einfach nicht, was in meinem Ermessen ist. Und wenn ich aber einen Vorsprung habe und die kommen dann von hinten, dann könnte ich mich dort vielleicht festbeißen. Und genau so ist das passiert. Aber wenn das der Remco eh recht früh gekommen und hat uns alle gleich wie nasse Sandsäcke dort stehen lassen. Und habe dann aber den Fokus gut behalten können und gewusst, okay, es ist immer noch Silber und Bronze drin. Dann ist der Madouar eben auch nicht mehr wirklich erreichbar gewesen, weil eben der Christoph Laporte, der zweite Franzose bei uns in der Gruppe war, der natürlich auch gesagt hat, warum muss ich da jetzt an die Lücke schließen, wenn Frankreich Silber so fix hat? Und das ist dann eben genau das Problem gewesen. Da war dann der Jürgensen, Laporte, ich Und wer war noch mit dabei?
Hilly? Nein.
Ja, ich glaube, ja, schon, bin Hilly, kann sein, ja, genau. Und da ist es eben um Bronze gegangen. Und dann habe ich gesagt, passt ja, okay. Laporte ist da sicher mit Abstand der schnellste, Fokus auf ihn. Es sind 270 oder fast 280 Kilometer gefahren worden. Das sind sowieso eigene Gesetze. Ich kann da einfach eine Olympiamedaille holen. Und du weißt natürlich nicht, hast immer den Blick nach vorne. Madoua hast du immer wieder so gesehen auf längeren Run. Irgendwie war ja lässig, da noch drauf zu drucken. Aber passt, Fokus auf Bronze. Und
ich glaube, da noch kurz sagen, ja. Schaust du da die anderen an und denkst so, boah, ich bin schneller wie die.
Absolut. Du, ich meine, du schaust da die ganze Zeit, das ist eher schon ein bisschen früher im Rennen, weil du denkst, boah, der wackelt jetzt aber ganz schön mit dem Oberkörper, das tut er nicht. Ich glaube, der ist richtig am Limit oder er fährt keine Frequenz mehr. Du tust da ein bisschen den Vorstil lesen, weil du kennst ja die Leute schon länger. Und natürlich war aber da eher so, dass ich fast die schlechteste Karten gehabt habe, weil ich bin am letzten Mal im Sacré-Cœur auf noch ein bisschen distanziert worden. Ich bin dann am nächsten Hügel wieder hingefahren zu den drei. Wurscht, ich wusste, jetzt kommt kein Berg mehr, jetzt können sie mich eigentlich nicht abhängen, jetzt darf nur kein taktischer Fehler passieren. Und auf einmal 1,5 Kilometer vom Ziel, durch das, dass bei uns das Gas ein bisschen draußen war, kommt, ich glaube, es waren noch fast 10 Mann-Gruppen von hinten. Mhm. Und dann dachte ich, das darf jetzt ja nicht wahr sein. Jetzt geht alles den Bruch runter und am Ende fährst du vielleicht mit deinem 12. haben. Ja.
Und du wolltest natürlich auch nicht Tempo machen fahren, oder?
Ich wollte natürlich schon Tempo machen, aber nicht mehr als die anderen, weil ich habe gesagt,
ja, sowieso.
Weil wieso wäre ich mir jetzt ein Ausbauer und ich wäre eigentlich nicht zur Bronzemedaille führen. Mhm. Und am Ende, es kommt eben noch einmal die Truppen von hinten, dann ist eher ein bisschen ein Casino noch einmal entstanden. Ich bin einmal kurz, habe eine ziemliche Lücken gehabt, wo ich dann alles, ich habe dann auf den Tratnik geschaut und gesagt, wenn du die Lücken nicht schließt, ich schließe sie nicht. Er hat es dann Gott sei Dank getan und dann ist es in die richtige Richtung gegangen. Alaphilippe attackiert noch einmal, kriegt aber sein Hintern auch nicht wirklich aus dem Sattel, kriegt kein Loch, gar nichts, dann der Laporte saugt sich bei ihm wieder an und wir fahren auf die letzte Kurve zu, die so 300 Meter vom Ziel ist. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist schon einmal aufgegangen in Hamburg, wenn ich einen frühen Sprint ansetze. Gehen wir einfach wieder früher und versuchen wir die ganzen ein bisschen zu überraschen, weil richtig spritzig ist eh keiner mehr. Und im gleichen Moment fährt auch der Laporte los. Mhm. Ich wollte innen durchstecken, der Laporte will außen gehen beim Alaphilippe. Und wie der Alaphilippe sich eben umdreht und sieht, der Laporte kommt links, macht der Platz auf die rechte Seite, weiß aber nicht, dass ich dort rechts bin und ich muss wieder in die Eisen gehen. Dann verlierst du natürlich ein bisschen Momentum, habe ein bisschen einen schweren Gang dann drauf gehabt, hab 3 Meter Rückstand auf einmal auf dem Laporte und einfach nicht mehr die Haxen, um das zuzukriegen. Wie ich dann merke, wow, Laporte wird immer weiter, kommt immer weiter weg, setze ich mich hin, dann komme ich Vierter und auf einmal, bam, bam, huschen noch zwei vorbei, Sechster. Okay, ja. Ist jetzt ein de facto wurscht, ob ich Vierter oder Zehnter wäre, zählt um die Medaillen. Aber ja, war ein bisschen bitter, möchte ich sagen, weil ich auf der anderen Seite mal denke, ich hätte es jetzt voll gern im Head-to-Head gegen Laporte verloren, weil dann hätte ich einfach sagen können, der war der Schnellere und fertig. So ist immer ein bisschen noch die Grübelei, was war gewesen, wenn, gell. Das hab ich heute irgendwie noch und das zipft mir ein bisschen an. Auf der anderen Seite kommt aber wieder die Bodenständigkeit zurück, die ich sonst da habe, wo ich sage, hey, wenn mir vor der Olympia einer gesagt hat, du fährst mit der Gruppe Top 10, hätte ich es immer unterschrieben. Ja, und so deswegen kann man wohl einmal mit was zufrieden sein.
Ich glaube, es hätte es nicht gekriegt.
Ich glaube, in 9 von 10 Fällen ist der Laporte der Schnellere, aber wie gesagt.
Aber noch 280 Kilometer kann es einmal anders
sein. Genau. Auch in Hamburg hat jeder alles verwettet und nicht auf mich gesetzt.
Ja. Ja, brutal interessant, weil es sind ja Millisekunden, in denen du da entscheidest, hey, jetzt gehe ich da links vorbei, jetzt gehe ich rechts vorbei, jetzt attackiere ich, jetzt warte ich noch Sekunden. Und wenn du die Sekunden dann verschlafst, dann ist der ja wieder 3 Meter voraus und wieder so gestanden. Dann hast du ja keine Chance mehr im Endeffekt.
Das Perverse ist, du hast ja eben nur diese eine Chance, weißt? Im Fußball kriegst du vielleicht den Ball 10 Minuten später noch einmal am Rand vom 16er und kannst was draus machen. Da ist der Zug einfach abgefahren.
Aber glaubst du, das Entscheidende war dann, wo ihr als Vierergruppe, langsamer gefahren seid quasi und euch die anderen eingeholt haben? Glaubst du, das war so der Knackpunkt?
das war sicher der Knackpunkt, weil alles einfach ein bisschen chaotischer geworden ist. Wenn jetzt der Laporte kein Franzose war oder der Marois kein Franzose, dann glaube ich, hätten wir sogar um Silber und Bronze fahren können und hätten Marois noch geholt. Aber, weißt du, hätte die Ware da, ja, mit ja, hätte die Ware, hätte ich mich zu Olympia Gold da irgendwie da schummelt.
Ja. Und wie ist das ohne Radio? Weil ihr seid es ja so gewohnt. Da ist ja wahrscheinlich, das ist immer nur das Motorrad, das da dann die Zeiten ansagt, oder? Und du hast eigentlich keine oder wenig Ahnung, oder?
Ist wirklich so, ist ein bisschen ein Sauhaufen teilweise, weil ich kann mich erinnern, als wir dann eben mit der größeren Gruppe bei Stadt Einfahrt unterwegs waren, haben wir dann den Lutschenko eingeholt. Und da haben wir gedacht, ah, jetzt haben wir Spitze des Rennens, jetzt geht es da um die Medaillen, jetzt wird noch was von hinten kommen, da werden ein paar abfallen, aber das ist die Medaillengruppe. Und dann fahren wir weiter, auf einmal holen wir einen Ben Healy ein. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht, wo kommt denn der jetzt
her? Und du hast es gar nicht gewusst.
Das habe ich gar nicht mehr gewusst, natürlich, weißt du, 100 Kilometer davor ist der Healy losgefahren, aber den Überblick verlierst natürlich und sonst hast du natürlich im Radio, kriegst ganz entspannte Anweisungen, sagst, pass auf, Healy, Führer des Rennens, 30 Sekunden dahinter, die Gruppen mit dir, und dann noch einmal 20 Sekunden aufs Hauptfeld oder was weiß ich. Und da ist natürlich, da war wahrscheinlich, auch mit Radio war wahrscheinlich das auch nicht passiert, dass die Gruppen uns 1,5 Kilometer vom Ziel wiederholt, weil dann hätte vielleicht ein Healy oder so oder Jürgensen gesagt, hey, ich drücke lieber drauf und bin dann fix in die Top 6, als es kommt noch einmal die Meute von hinten.
Ja, ja.
Aber ja, das.
Und dann hast du auch nicht mehr eingeschätzt, dass die so schnell von hinten kommen, natürlich, wenn...
Absolut nicht. Für mich, ich hab die überhaupt nicht am Schirm gehabt.
Überhaupt. Also du warst sogar überrascht, wo es auf einmal neben dir
richtig, war. Richtig.
Ja, das ist scheiße. Aber ja, das sind halt die Umstände. Da kannst
das sind die Umstände machen. Und es war halt auch ein brutal unübersichtlicher Parcours, gell? Weil du hast ja teilweise nur 200, 300 Meter weit gesehen und das sind ein paar Sekunden mit der Geschwindigkeit und deswegen hast du ja auch nicht wirklich einen Überblick verschaffen müssen. Weißt du, wenn du jetzt bei normalen Rennen draußen bist, du kletterst da an Berg auf oder was, dann siehst du einmal ein, zwei Kehren oben und sagst, jetzt kommen sie oder du hörst die Motorradeln, aber da drin war reines Chaos.
Ja. Ja, brutal interessant, weil man hat zwar einen Fernseher miterlebt und das aus erster Hand jetzt zu hören. Trotzdem ist beste Ergebnis, was ein Österreicher je gemacht hat bei den Olympischen Spielen. Du hast schon ein bisschen vorweggenommen, aber das war für mich eine sehr interessante Frage. Wie ist man noch happy oder denkt man sich, boah, scheiße? Weil, wie du gesagt hast, du hättest sicher unterschrieben Top 10 bei den Olympischen Spielen. Aber im Moment denkst du ja, jetzt bin ich so knapp dran.
Boah, es war brutal emotionaler Moment eigentlich, wie wir dort über die Ziellinie sind und dann ist das Rennen irgendwie noch einmal so nicht im Zeitraffer, sondern auf Vollgas in meinen Kopf runtergespult und dann paar da und dann Olympia, du Sechster, aber Medaille und die ganzen Eventualitäten noch einmal aufgepoppt und wie gesagt, ich bin noch wie vor, sitze da und denke mir, es war echt nicht unrealistisch gewesen. Weißt, für mich ist da echt oft lieber, wenn ich einen Klassiker fahre, die hängen mich ab, ich kann nicht mitfahren und so, die 15 Leute waren einfach stärker.
Ja.
Aber das kann ich an dem Tag echt nicht behaupten, sondern die Medaille war realistisch. Aber vielleicht war das alles ein bisschen auch too much gewesen, vielleicht hätte die Medaille auch nicht so zu mir gepasst oder keine Ahnung.
Hätte sich gut gemacht im Wohnzimmer.
Hätte sich sicher gut gemacht im Wohnzimmer. Nein, nichtsdestotrotz, ich freue mich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende des Tages, dass ich jetzt dann so da sitzen kann und du stellst Fragen zu dem Rennen, weil eben das ein Rennen ist, was Adi mitgenommen hat und das merke ich auch, dass ganz, ganz viele Leute auch außerhalb des Radsports das Rennen mitverfolgt haben und mitgefiebert haben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das die Moderatoren im Fernsehen da gut aufgebaut haben und eben gut präsentiert haben und dass ich auch unter Anführungszeichen attraktives Rennen fahren habe können, also wo man ein sichtbares Rennen, ich hätte ja da auch mit der Gruppe von hinten kommen können und dann Sechster werden, das war vielleicht nicht so cool gewesen, aber wirklich da vorne weg zu sein und ich nehme einfach das mit, dass ich sage, hey, den Leuten hat es getaugt und der sechste Platz ist ein top Ergebnis, du sagst, es ist das beste Ergebnis, was wir für Österreich im Straßenrennen je geholt haben und ja, super, schön.
Lässig. Man muss einmal zufrieden sein.
Absolut, absolut.
Das
war vermessen.
wir machen am Ende des Podcasts immer drei Fragen an Marco Haller in dem Fall. Bist du bereit?
Ja.
Welchen Beruf oder Sport würdest du ausführen, wenn du kein Profi-Radfahrer wärst?
Machen
wir zuerst mal Sport, ja.
Den Sport abzuhackeln. Wie gesagt, der Fußball interessiert mich Vollgas und taugt mir einfach und fasziniert mich. Und das war natürlich immer so ein bisschen ein Kindheitstraum noch gewesen. Das heißt, meinen 18-jährigen Buben schieße ich jetzt schon den Ball zu. Vielleicht wird er da was. 18 Jahre,
so hoffentlich noch nicht. Ja.
Entschuldige, können wir schneiden. Mein 18 Monaten alten Bub schieße ich jetzt schon den Ball zu. Und
sitzt sich noch nicht aufs Radl.
Ja, viel zu anstrengend. und sonst war es tatsächlich, ich habe immer so ein bisschen am Plan B damals im Hinterkopf gehabt und ich wollte eigentlich immer Lehramt studieren. Und habe mir gedacht, okay, das war eigentlich eine schöne Geschichte. Ist das so? Blöd reden. Reicht. Kann ich ja. Nein, um ernst zu bleiben. Ja, wirklich Lehramt, glaube ich, was gewesen. Und
Und Skifahrer wäre nichts, weil du gesagt hast, du bist.
Ja,
aber wenn, dann wärst du Opferer geworden, wahrscheinlich.
Oder? Wahrscheinlich, ja. Vielleicht bin ich ein bisschen zu klein dafür, obwohl. Weißt du, wenn es im Jugendalter über einen Bezirksmeister nicht ausreicht, dann hast du in Österreich schon immer viel zu melden.
Dann wird es knapp werden, ja. Ja, außer du hast in einem Bezirk die besten Würstreichketten.
Stimmt auch wieder, weil dann bist du automatisch Weltspitze. Ja.
Lieber Olympiasieg, Paris-Roubaix oder Tour de France Etappensieg?
Da würde ich auf jeden Fall Olympia nehmen, weil ich jetzt wieder einmal vor Augen gehalten habe, wie viel Leute eben Olympia erstens einmal mitverfolgen, aber auch besser einordnen können, weil vielleicht ist Paris-Roubaix irgendwie härter zu gewinnen, weil eben da 180 Spezialisten für das Rennen am Start stehen. Aber ich sage immer, wenn ich meiner Oma sage, die hat jetzt den 90er gehabt, ich habe Hamburg sehr Classic gewonnen, dann sagt sie, ja, super. Cool, ja. Aber wenn ich sage, ich bin Sechster bei den Olympischen Spielen geworden, dann versteht sie ein bisschen, was das für eine Größenordnung hat. Und deswegen, da sind wir wieder zurück bei diesem Mythos. Und diesen Mythos, den die Tour de France hat, hat auch sicher die Olympischen Spiele, das hat das Dorfleben und so einfach gezeigt. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, Olympia Gold.
Und zweite Stelle?
Das ist dann echt eine enge Kiste, weil dann das kommen wir wieder in das gleiche Problem. Tour de France kennen einfach vielleicht noch einmal viel mehr. Mhm. Aber ich glaube, ich würde Paris-Roubaix nehmen.
Habe ich mir gedacht. Wobei, Olympia war ich mir jetzt nicht so sicher, aber in welcher Zeit wärst du ein liebster Radsportler gewesen? Jetzt, in die 90er, in die 50er?
Schwer zu sagen. Also der moderne Radsport hat sich echt stark verändert. Also in den letzten 2, 3, 4 Jahren, da wird halt wirklich alles ganz akribisch erledigt. Also von Essen abwiegen, über Feintuning von Reifendruck, von Windtunneltests. Also das ist echt die Formel 1 auf zwei Räder, sage ich immer. Das ist ein schöner oder ein beeindruckender Ära vom Radsport, aber sicher auch als extrem fordernde. Ich weiß nicht, ob ich diesen Radsport, wie er jetzt ist, ob ich den auch 15 Jahre machen hätte können. Deswegen habe ich es, glaube ich, schon relativ gut erwischt. Möchte ich sagen, vielleicht 5 Jahre früher noch Profi, das war so, ich glaube, es ist eine ziemlich coole Ära.
Ja, ist es vielleicht ein bisschen zu viel mittlerweile schon?
Jein, weil wir alle gehen ja den Weg de facto mit. Ja. Ich glaube, dass es vielleicht einfach andere Typen werden, die ja in Zukunft Profi werden, weil wenn das einfach der Standard sein wird, dass jeder daheim im Höhenzelt schläft, jeden Tag sein Essen abwiegt und die Sauerstoffsättigung misst, dann ist das einfach so. Meine Ideologie ist es nicht, weil ich bin noch irgendwie der entspannte Profi, möchte ich sagen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob meine Kapazitäten den modernen Radsport 15 Jahre aushalten würden.
Eher so der Gefühlsfahrer, wie der Peter Sagan, glaube ich, war das immer, oder? Der hat einfach noch Gefühl gesagt, ja, jetzt passt es, jetzt geht trainieren.
Ja, ich glaube, dass da beim Peter viel ein bisschen so Storytelling dahinter war, weil auf der Couch gewinnst du sicher auch nicht 3 Weltmeistertitel, aber ich meine, das hat er ja auch nicht so kommuniziert, aber hart arbeiten hast du immer müssen, aber es wird einfach noch einmal, oder es ist einfach noch einmal intensiver geworden, aber wie ich gesagt habe, ich glaube, das wären dann vielleicht einfach andere Charaktere, die dann den Weg ins Profitum schaffen und auf der anderen Seite, es ist ja auch mehr Geld im Spiel. Wenn jetzt junge Burschen Profi werden, vielleicht müssen die auch nur noch 6, 7, 8 Jahre Profi sein und haben dann schon ein gutes Leben, eine gute Basis schaffen können.
Ja, voll. Perfekt. Zusatzfrage, wann fährst du Netzdollar?
Sobald ich Einladung kriege.
Ja, das ist gar kein Problem.
Nein,
nach der Karriere dann vielleicht.
Das muss ich. Da sind noch andere Leute am Zug. Aber vielleicht lasse ich mich als Pacemaker für irgendjemanden engagieren, einmal, wenn meine Karriere dann vorbei ist.
Ja, passt. Die komme ich wieder auf die Tour.
Super.
Danke, Marco. War sehr unterhaltsam.
Ja,
Jetzt
geht es ins Trainingslager, ein bisschen in wärmere Gefilde. Und muss wohin schauen, dass ich den 30er noch vollkriege heuer. Wir sind ein bisschen südlich von Valencia, nördlich von Alicante, da zwischen Regen und Calpe in der Gegend, wo jetzt dann ganz viele Teams sich sammeln werden. Also da werden wir schon die Kollegen alle sehen auf der Straße.
Sehr gut. Danke.
Ich sage danke und schöner Tag.